ARD Sounds.
Der 19. Februar, morgens in Sandringham. Andrew Mountbatten Windsor wird festgenommen an seinem 66. Geburtstag wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Zuletzt war vor 380 Jahren ein hochrangiges Mitglied der britischen Königsfamilie festgenommen worden. Und jetzt das. Echt historisch.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Hallo zusammen und willkommen in Annelies royale Welt. Wenn ihr euch für die Royals interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Ich bin Annelie Malun, covere die royalen Themen für die ARD und ich freue mich, dass ihr mich gefunden habt. Und in dieser Folge geht es um die Verhaftung. Was wusste die Royal Family und wie sieht's aus mit möglichen Konsequenzen für die Monarchie in Großbritannien? Und für diese Folge habe ich mir die ARD-Korrespondentin in London, Gabi Biesinger, eingeladen. Hallo Gabi! Hello nach London.
Hello from London.
Du sitzt an deinem Schreibtisch in London, bist mir zugeschaltet. Sag mal, als die Eilmeldung kam, da saß ich ja erstmal mit offenem Mund vor dem Laptop. Dann kamen natürlich viele Anfragen von verschiedenen Sendern. Gabi, bei dir war es wahrscheinlich ähnlich, oder? Wie war's?
Also ich erinnere mich noch sehr genau an die Situation. Das war unsere Frühkonferenz hier im Studio. Da saßen wir zusammen mit allen Korrespondenten, Korrespondentinnen und überlegten, was der Tag so bringt. Und dann kam die erste Eilmeldung. Man habe Polizeiautos in Sandringham gesehen und wir schon so, oh, was ist denn da los? Wird da jetzt durchsucht oder so? Und dann kam eine Stunde später die Meldung mit der BBC als erstes. Andrew ist tatsächlich festgenommen und zur Polizei gefahren worden. Und dann ging es bei uns hier natürlich los, dass wir uns aufgeteilt haben, wer macht Radio, wer macht Fernsehen, wer spricht mit welchen Sendungen. Und ich habe dann an dem Tag selbst und dann auch noch am nächsten Morgen, habe ich, glaube ich, ungefähr 45 Gespräche zu dem der Verhaftung von Andrew geführt. Also das hatte ein gewisses Interesse in den ARD-Radioprogrammen.
Und das stimmt, absolut. Es ist ein bisschen abgeflacht, sage ich jetzt mal. Auch wenn man so die Schlagzeilen natürlich sieht in den Zeitungen, der Krieg im Nahost ist natürlich das Thema. Also man merkt, es ist nicht mehr so auf der Eins, aber dennoch wird darüber gesprochen, oder? Also es ist immer noch, es wabert so ein bisschen auch in UK, ne? Also in Großbritannien.
Naja, es ist jetzt tatsächlich erstmal wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil natürlich wirklich, du hast es angesprochen, andere richtig weltpolitische Themen alle umtreiben. Aber als diese Verhaftung kam, jetzt ausgerechnet auch noch an dem 66. Geburtstag und sich alle so ausmalten, naja, das wird ja ohnehin schon irgendwie ein bisschen deprimierender Tag für Andrew gewesen sein, der da mit 7 Hunden alleine in der Wood Farm auf dem Landsitz Sandringham sitzt und irgendwie die Bediensteten wollen nicht mehr für ihn arbeiten und er muss die Tür jetzt auch selbst aufmachen und wenn man sich das so ausmalt und dann noch von der Polizei abgeholt werden und das war natürlich schon, dass Leute sich darüber unterhalten haben. Eine Kollegin war dann am nächsten Tag beim Arzt und sagte, ja, im Wartezimmer gab es nur ein Thema, Andrew. So, also das ist natürlich was, was natürlich einen hohen Gesprächswert hat, was natürlich in den Medien regelmäßig immer wieder auftaucht und wo aber auch allen klar ist, das wird sich jetzt nicht innerhalb der nächsten Tage oder auch überhaupt Wochen, wird es da ein Ende geben oder wird das zu einem Ende kommen, sondern das Thema wird einfach erhalten bleiben und alle sind gespannt, wann die nächsten Dinge passieren werden.
Ja, Gabi, ich möchte heute mit dir darüber reden, natürlich über die Rolle der verschiedenen Familienmitglieder. Was haben die Royals gewusst, was Andrew Mountbatten Windsor getan hat? Und natürlich, wird die Monarchie das überstehen? Das war ja immer die Frage, die gestellt wurde, die wahrscheinlich auch 45 Mal in deinen Gesprächen, ja?
Ja.
Und ich denke, wir können das alles in dieser Folge gut besprechen. Also ich meine, das Ganze hat ja schon viel früher angefangen. Ich würde mal starten bei 2019, wenn wir gerade so auch Queen Elizabeth angucken, ne? Also ihre Rolle in diesem Fall Andrew. Dieses fatale Interview in der BBC, ne? Wir erinnern uns alle daran. Also ich habe staunend mir das angeschaut und dachte mir, wo waren da die Berater? Ne? Also das war ja wirklich unfassbar. das Ganze.
Ja, wenn wir nochmal auf diese Interview-Situation kommen, da war es so, dass sich die Sendung Newsnight schon sehr lange darum bemüht hatte, mal ein Interview mit Andrew zu bekommen. Und das wollte der aber eigentlich nicht. Und dann gab es so eine neue Wirtschaftsaktion von ihm, sagen wir mal, Pitch the Palace. Da geht es darum, dass er irgendwie Stipendien für so Up-and-Coming-Unternehmer geben wollte. Und das, da hatte er ein Interesse daran, das zu verkaufen. Und in dem Glauben vor allen Dingen auch, dass es darum gehen würde, hat er sich dann auf dieses Interview eingelassen, aber gleichzeitig eben auch gedacht, er könnte eben mit diesem Interview mit der linken Hand einfach mal so locker alle Vorwürfe, die da wegen der Epstein- und Virginia Giuffre-Affäre im Raum standen, er könnte die mal so kurz abräumen. Und dann nahm dieses Interview seinen Lauf und die Interviewerin Emily Maitlis war natürlich super vorbereitet und Andrew hat einfach ja angefangen, sich um Kopf und Kragen zu reden und hat ja zum Beispiel gesagt, dass sie angeblich ja im Tramp Nightclub getanzt hätte und dass Virginia Giuffre beschrieben hätte, dass er geschwitzt hat und er sagte, ich konnte doch gar nicht schwitzen, seit ich im dem Falklandkrieg im Einsatz war und da ein Trauma erlitten habe und ich konnte gar nicht da gewesen sein, wo dieses bekannte Foto gemacht wurde mit Virginia Giuffre im Haus von Ghislaine Maxwell, weil ich an dem Abend meine Töchter zu einer Geburtstagsfeier in einen Pizza-Express nach Woking gefahren habe. Und dann sagt die Interviewerin, woher wissen Sie das denn noch so genau? Und dann sagt er, because it's a very unusual thing for me, Pizza-Express in Woking. Also ich fahre doch schließlich nicht jeden Abend zu so einer Einrichtung. Dann kam natürlich auch die Frage, ob er seine Freundschaft mit Epstein bereut. Und dann sagte er, ja, eigentlich nicht, weil sie hat mir ziemlich viele Vorteile gebracht. Ja. Er hat auch eigentlich kein richtiges Wort des Mitgefühls für die Opfer von Epstein gefunden. Und als er gefragt wurde, ob er denn gegen oder in einem Verfahren auch, wenn es um Epstein ginge, aussagen würde, hat er so gesagt, ja, wenn meine Anwälte mir dazu raten würden. Das ist die Frage, ob sie das je tun würden. Aber was eben so interessant war an diesem Interview, alle, die es gesehen haben, mit offenem Mund haben gesehen, er redet sich um Kopf und Kragen und Andrew selbst hat es gar nicht gemerkt.
Ja.
Er hat dann nach dem Interview die Moderatorin noch schön rumgeführt und hat gesagt, das war doch ganz gut, oder? Und die glühte, glaube ich, innerlich und dachte, weil ihr klar war, was sie da für einen Scoop gerade produziert hatte und was die Welt dazu sagen würde. Und ich glaube, die Mitarbeiter von Andrew hatten das schon auch wohl gerafft, was da gerade passiert war. Aber ja, es war nun mal auf die Schiene gesetzt und es ist ja ein historisches Dokument, würde ich heute sagen.
Und die Queen hat ja dann auch reagiert.
Da kam ja eigentlich dann der Hauptschwung der Degradierung, nachdem er eben diese Millionenzahlung geleistet hatte, als der mögliche Prozess von Virginia Giuffre im Raum stand, eben dieser Zivilprozess in den USA, wo dann eben eine Vergleichszahlung geflossen sein soll. Man spricht von 12 Millionen, offiziell bekannt ist das nicht. Und natürlich auch immer die Frage im Raum stand, wo kommt denn dieses Geld her? Wer hat da alles eingezahlt in diesen Topf? Dann hat die Queen eben reagiert, auch weil die Proteste immer größer wurden. Also Andrew hatte ja viele Ehrentitel und Ämter auch im Militär. Und da sagten dann die, die betroffen waren, die sagten, wir wollen ehrlich gesagt Andrew hier nicht mehr haben. An dem Punkt hat sie ihm dann eben seine Titel und Aufgaben da auch aberkannt.
Und gerade weil du es ansprichst, 2022 war das Jahr. Und das war ja auch das Jahr des 70. Thronjubiläums. Und da heißt es ja auch, dass es eben zu diesem Vergleich kam, war wohl auch mit ein Grund dieses Thronjubiläum, dass man das nicht stört. Also, dass nicht der Prozess in den Zeitungen steht, sondern dieses 70. Thronjubiläum natürlich das Event sein würde für die Royal Family, ne?
Also ich glaube, dass das Königshaus erstmal sowieso nicht gerne einen öffentlichen Prozess gehabt hätte. Und dann spielt sicherlich eine Rolle, dass da das Thronjubiläum war. Das hat Virginia Giuffre ja auch mal gesagt, dass sie eben da so ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben hat, das auch zeitlich beschränkt war, dass sie eben während dieses Thronjubiläums nicht darüber reden durfte. Und das ist ja das, was die Royals im Moment auch erleben, dass sie ja weiter ihre Arbeit machen, ihre öffentlichen Auftritte, das tun, weshalb sie auf den Titelseiten der Zeitungen sein möchten und sein sollten. Und dann ist aber immer wieder Andrew auf den Titelseiten der Zeitungen. Und ich erinnere mich noch an diesen Tag, als Charles mit dem Papst gebetet hat, was halt seit Hunderten von Jahren ein historisches Ereignis war.
Ja.
Und dann war doch wieder Andrew auf den Titelseiten. Und dass sie dieses Thema loswerden wollen.
Ja, absolut. Aber was interessant ist, dass gerade König Charles ja kurz nach der Verhaftung, um wieder in dieses Jahr zu springen, dass sie so ganz interessant wegen dieser Never Explain, Never Complain-Strategie sich verhalten haben. Ne? Also, dass er sich direkt gemeldet hat, 2 Stunden nach der Verhaftung, dazu Stellung bezogen hat.
Ja, also es ist Ihnen völlig klar, dass Sie in dieser Frage die Flucht nach vorn antreten müssen und sich maximal von Andrew distanzieren müssen, immer wieder. Und wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, was Charles da gesagt hat, let me state clearly, the law must take its course. Mhm. Das Recht muss seinen Lauf nehmen. Das ist für mich in Königsdiplomatie-Sprech kurz vor, werft ihn in den Kerker. Das fand ich schon sehr hart, aber auch sehr deutlich. Und sie haben einfach gemerkt, sie kommen nicht mehr davon. Durch Never Explain, Never Complain, lass den Dingen ihren Lauf, wir geben unseren Senf nicht dazu. Mhm. Man kann es ehrlich gesagt auch so sehen, dass es jetzt eine Entlastung für das Königshaus sein kann, dass die Polizei die Sache in die Hand genommen hat und offiziell ermittelt und Andrew verhaftet hat. Das ist jetzt nicht mehr nur das Königshaus alleine ist, das dafür sorgen muss, dass Andrew weiter von der Bildfläche verschwindet, ihm immer mehr weggenommen wird, er hinter hohen Mauern verborgen wird und dass das eigentlich jetzt endlich der richtige Punkt erreicht ist. Es gab ja keine Anklage, es gab ja keinen Beleg bisher dafür, dass Andrew ein Vergehen begangen hat. Mhm. Und wenn es jetzt offizielle Ermittlungen wegen Vergehen gibt, ist das eine Entlastung fürs Königshaus, weil jetzt andere übernommen haben, was mit ihm passiert.
Ja, und was auch bemerkenswert ist, dass König Charles in diesem Statement eben sagt, über Andrew Mountbatten-Windsor und gar nicht mehr das Wort Bruder benutzt für dieses Statement, um auch so eine Distanz herzustellen.
Genau, den man am liebsten möglichst schnell loswerden möchte.
Genau, ja. Und es war ja auch der Fall, dass König Charles jüngst in Sandringham war für ein Wochenende und man sah ihn ja zur Kirche gehen, seinen Kirchgang sonntags, und es soll ja da auch kein Treffen gegeben haben. Ne? Also man merkt schon, man versucht da ganz klar einen Strich zu ziehen, nicht nur mit dem Statement, auch wie du halt gesagt hast, die Polizei macht das jetzt Gott sei Dank alles. Aber man muss jetzt auch nochmal ganz klar sagen, Gabi, da hat auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich meine, wir reden davon, dass ermittelt wird wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs und nicht wegen irgendwelcher Missbrauchsvorwürfe. Das muss man ja nochmal ganz klar sagen, ne? Weil das immer so ein bisschen in einen Topf geworfen wird. Aber es sein kann, im Zuge der Ermittlungen, es wurden ja viele Dinge auch sichergestellt, dass da vielleicht irgendwelche Hinweise rauskommen könnten, ne?
Genau, also das ist ein Punkt, wo hier auch viel drüber gesprochen und geschrieben wurde im Vereinigten Königreich, dass es eben jahrelang diese Vorwürfe gab von Virginia Giuffre, dass Andrew sie in 3 Fällen missbraucht haben soll. Einmal auch, als sie noch minderjährig war mindestens. Und dass eben diese sexuellen Übertretungsvorwürfe im Raum mhm. standen. Und dass jetzt die Polizei aber mhm. ihn festgenommen hat, weil eben dieser Vorwurf des Amtsmissbrauchs im Mittelpunkt steht. Und da ist ja der Hintergrund, dass eben in den Epstein-Papieren Hinweise zu sehen waren, dass Andrew in seiner Zeit als Handelsattaché, als Handelsabgesandter für das Vereinigte Königreich bestimmte Informationen, die er hatte, eben an Jeffrey Epstein weitergegeben haben soll, beispielsweise über Rohstoffvorkommen in Afghanistan. Die Frage ist, ob sich dieser Amtsmissbrauch, die falsche Weitergabe von vertraulichen Informationen, ob sich das vor Gericht beweisen lässt. Das ist nämlich ein sehr schwieriger Sachverhalt, denn es muss auch bewiesen werden, dass der Betroffene wusste, dass er quasi ein Vergehen begeht, wenn er das tut. Und natürlich könnte sich Andrew in dieser Frage rausreden und sagen, naja, natürlich habe ich das dem Epstein weitergegeben mit diesen Rohstoffvorkommen zum Beispiel, weil ich ja wollte, dass der Geschäfte mit britischen Firmen einfädelt. Das war ja mein Job als Handelsattaché, Verbindungen herzustellen, Investitionsmöglichkeiten auszuloten. Also das war jetzt nun wirklich kein Amtsmissbrauch, sondern voll abgedeckt durch das, was ich getan habe. Ja. Und wir wissen ja nur noch nicht, was alles noch in den Epstein-Akten steckt. Das ist ja nur zum Teil erst aufgedeckt und kommt immer noch mehr. Und natürlich kann da auch nochmal der Bogen zurückfließen, dass da Dinge noch in Missbrauchsfragen auftauchen, wo Andrew sich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Aber auch das ist natürlich alles immer bisher etwas schwer zu beurteilen, weil da gibt es dann ja Geschichten, wie zum Beispiel von einer russischen Frau, die durch Epstein angeleitet über London in die USA geflogen ist und dann hier ein Treffen mit Andrew hatte, wo sie dann nach dem Sex Tee im Buckingham-Palast hatte. Und die Frage ist dann wieder, ist da daran etwas justiziabel. Mhm. Also,
die war ja volljährig,
Frau,
ne?
Die oder? War volljährig, ja, ja. Die mhm. war volljährig. Mhm. Aber inwieweit wurde sie von Epstein gezwungen, das zu tun? Ja. Oder weil sonst sagt man, das war halt eine Frau, die hatte einen Stopover gemacht. Was ist das Problem?
Ja, ja, die Frage ist ja auch immer, die auch jetzt hochkam, ne? Wieso hat er den Job bekommen als Handelsbeauftragter? Ja? Ich meine, da wird ja auch irgendwie so Schachereien unterstellt, ne? Dass ausgerechnet Andrew diesen Job bekommt. Ne? Das ist ja auch noch nicht so richtig, ja, so geklärt, ne?
Also es gibt ja auch immer diese Aussage, dass er der Lieblingssohn der Queen gewesen sein soll. Da ist bestimmt auch irgendwie was dran. Jedenfalls merkt man ja, dass sie eigentlich sein ganzes Leben lang ihre Hand über ihn gehalten hat. Bis zuletzt eben auch, als es darum geht, das Geld zusammenzukratzen für die Jeffrey-Auszahlung. Mhm. Und Andrew hatte ja zunächst auch eine gewisse Karriere, eine militärische Laufbahn eingeschlagen, war ja auch im Falklandkrieg als Soldat. Und da war es dann so, dass eigentlich alle im Militär Beteiligten zu dem Schluss kamen, dass für ihn Ende der Fahnenstange erreicht war, was die Karriere im Militär angeht und man da wirklich nicht mehr viel mit ihm anfangen konnte. Und dann wurde eben eine neue Aufgabe gesucht und dann soll es auch die Queen gewesen sein, die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass er so einen Job, also man nennt es Handelsattaché, das war aber auch nicht so richtig klar definiert und letzten Endes war er auch irgendwie kein Handelsattaché in dem Sinne, wie andere Menschen Handelsattaché waren. Also das war offenbar so ein selbstgebauter Job, wo man dachte, hier haben wir den propren Andy und der reist mal schön durch die Welt und schüttelt Hände.
Genau, und hilft der britischen Wirtschaft.
Hilft der britischen Wirtschaft, genau.
Aber nochmal zum Thema Lieblingssohn der Queen. Also ich sage ja immer, die Queen hat sich ja niemals hingestellt und hat gesagt, irgendwo oder irgendwann mal hat fallen lassen, dass er der Lieblingssohn war. Ich glaube, das hat sie so ein bisschen verselbstständigt, ne? Weil man immer gedacht hat, okay, sie hat das getan für ihn und das, wobei sie ja auch für die anderen Kinder immer was getan hat. Also immer Gutes getan hat. Also in den meisten
nicht nur.
Fällen.
Nee,
nicht nur, aber in den
also mein Eindruck ist, dass ihr Vorgehen gegenüber Charles ein bisschen hartherziger war.
Wobei er ist ja Thronfolger gewesen. Ich glaube, dass man das auch noch, dass man wahrscheinlich da auch noch mal ein bisschen anders ist als Königin, ne?
Ja, ich meine, wir haben das Problem, wie ja bei allen, an heir and a spare.
Genau.
Also, wir haben den, der Thronfolger ist, der von Tag 1 im Grunde seine Rolle kennt und auf seine Rolle vorbereitet wird, wie mit William ja auch. Mhm. Und dann haben wir den zweiten, der Ersatzmann ist, der eigentlich keinen Sinn und Zweck im Leben so richtig hat, sondern nur vielleicht was wird, aber meistens wahrscheinlich auch nicht. Und haben wir ja auch dann bei Harry gesehen, dass sowas zum Unglück führen kann im Finden der eigenen Rolle. Und jetzt muss man ja sagen, dass Andrew von seiner Persönlichkeit her, und ich meine, da gibt es viele Zeugen für diese Persönlichkeit, sehr schwierig war, sehr arrogant, sehr statusbewusst und eben nicht so ein freundlicher, entgegenkommender, schön Konversation machen, da Händeschüttler wie zum Beispiel Anne.
Ja, Anne oder auch König Charles oder auch Edward.
Oder König Charles oder genau. Die also alle diese Rolle angenommen haben, dass sie die Verkäufer des Königshauses sind und schöne öffentliche Auftritte herrichten. So war er ja eigentlich nie. Und wir hatten jetzt unlängst im Unterhaus, was ja auch historisch ist, eine Debatte über ein Mitglied der Königsfamilien. Und da hat der eine Minister hat gesagt, Andrew wäre rude, arrogant, entitled. Also ungehobelt, arrogant und mit Anspruchsdenken. Und dann hat dieser Abgeordnete aus Wales geschildert, dass Andrew da Kadetten in so einer Militärschule besucht hat. Und dann kam er zu spät und er kam mit dem Hubschrauber und nicht mit dem Auto. Hat auch nur kurz Hallo gesagt, sich nicht für die jungen Leute interessiert und ist früher wieder abgefahren. Ist so der Eindruck, den Andrew da vermittelt hat.
Ja, und ist ja interessant, weil du es gerade ansprichst, ne, dass sich das Unterhaus damit beschäftigt, dass die Politiker damit beschäftigen und auch, dass es Reaktionen von ihnen gibt, wie auch Starmer an dem Tag, als er da an dem BBC-Interview ja war, ne, und da gerade die Verhaftung war und er auch dann gefordert hat, dass dieser Fall geklärt wird, ne. Also ich habe so das Gefühl, dass so die Barrieren gefallen sind, was früher halt natürlich unantastbar war, sich irgendwie über die Royal Family auszulassen, also auch in der Rolle eines Politikers, ne? Das ist irgendwie so gefallen, diese Grenzen. Man sagt es jetzt auch, wie man ihn empfunden hat, ne?
Das ist an dieser einen Stelle aufgeweicht worden. Das geht ja zurück auf quasi Konventionen aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Damals war es so ein parlamentarischer Sekretär, Erskine May, der ein Parlamentshandbuch geschrieben hat. Und da stand etwa drin, die Parlamentarier dürfen nicht über Fragen von enormer verfassungsrechtlicher Bedeutung, wie etwa die Thronfolge, diskutieren. Und es dürfen keine Überlegungen zum Verhalten des Monarchen, des Thronfolgers oder anderer Mitglieder der königlichen Familie im Parlament angestellt werden. Und darum war das eben immer ein großes Tabu, dass im Parlament irgendwie über die Royals gesprochen wurde. Und dann hat in einer Debatte mal einer was über Andrew gesagt. Und dann rief sofort jemand anders, wir dürfen darüber nicht reden. Mhm. Und dann hat der Speaker gesagt, also der Parlamentsvorsitzende, doch, Herr Mountbatten-Windsor ist nun kein Mitglied der königlichen Familie mehr in diesem Sinne. Darum dürfen wir über ihn reden.
So.
Und darum gab es dann auch ein paar Tage später eine offiziell angesetzte Debatte eben über die mögliche Abschaffung der Thronfolge für Andrew, weil er ja noch immer auf Platz 8 der Thronfolge steht. Und da fielen dann eben auch diese Worte, dass er ein rude, arrogant, entitled guy sei. Und dann war aber natürlich schon wieder die Grenze. Es durfte dann nicht mehr darüber gesprochen werden, welche Mitverantwortung hat dann der Rest der königlichen Familie. Ja. Was hat Charles gewusst? Wo hat Charles Geld für gegeben? Und dieses Tabu ist da jetzt noch nicht gefallen, aber es wäre ehrlich gesagt mal ziemlich notwendig, würde ich sagen.
Ja, natürlich. Ich meine, wir hatten ja auch, wie gesagt, im Vorgespräch drüber gesprochen, zum Beispiel die Massagedienste im Buckingham Palace, die dann auch teilweise wohl bezahlt worden sind vom königlichen Haushalt. Also ich meine, natürlich wissen wir ja auch, wenn jemand vor dem Tor steht am Buckingham Palace, dass nicht jeder aus dem Fenster guckt, wer kommt denn da? Ist jetzt wie bei uns, wenn bei uns jemand klingeln würde, wo es vielleicht Nachbarn mitbekommen würden. Aber so ist es da ja nicht gewesen, ja. Also einfach, weil es halt einfach nicht geht. Aber dennoch, also ich bin der Meinung, irgendwas muss man doch mitbekommen haben. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel daran denke, 2020 wurden doch die Fotos oder das Foto, du erinnerst dich bestimmt auch, Gabi, von Ghislaine Maxwell und Kevin Spacey auf den Thronsesseln. Erinnerst du dich an dieses Foto im Buckingham Palace? Und es wurde ja 2002 wurde das ja gemacht. Und da wurde 2020, da hat auch die Queen noch gelebt, man hat es doch gesehen. Also man wusste doch eigentlich, was da los gewesen sein könnte. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Also so ganz sich zurückzuziehen und zu sagen, also wir haben irgendwie gar nichts mitbekommen, finde ich sehr schwierig, ne?
Aber es ist halt auch schwer nachzuweisen, wer was genau wusste, dass Andrew da irgendwie Leute durch die Gegend führt und dann machen die, obwohl, ich meine, unser einer wird harsch zurechtgewiesen, wenn man nur zu nah an die Kordel vor den Thronstühlen kommt.
Genau.
Und dass Andrew da seine Kumpels mal kurz drauf sitzen lässt, wer wollte ihm da in die Hand fallen, wenn er die Kamera führt. Mhm. Also da ist natürlich viel hingenommen worden und ich meine, Ghislaine Maxwell, weiß ich jetzt auch nicht, ob die Queen dann auf dem Schirm hatte, dass das ja die von Epstein ist und was der Epstein alles gemacht hat. Mhm. Also es ist wirklich schwer zu sagen, von außen betrachtet, wer wusste was zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Und natürlich war das auch für lange Jahre für die Royals am bequemsten, einfach die Augen zu verschließen und sich wegzudrehen bei Andrews Schandtaten und zu sagen, wir konzentrieren uns mal auf das Geschäft, das wir hier machen. Und ich glaube, die hatten einfach unterschätzt, dass dadurch Andrew nochmal so eine Bombe platzen könnte. Mhm. Und was ich ganz interessant finde, es gibt hier einen Historiker, Autor, Journalisten, Andrew Loney heißt der. Mhm. Und der hat im vergangenen Jahr ein Buch eben über Andrew und auch über
die
Fergie
Yorks,
und die ganze Familie geschrieben, entitled The Rise and Fall of the House of York. Mhm. Und der hat so geschildert, als er seinen Freunden erzählt hat, dass er dieses Buch schreibt, und die sagt, warum denn Andrew? They are boring. Das ist doch Langeweile. Und ich meine, der hat genau den richtigen Riecher gehabt, ist jetzt jeden Tag hier in irgendwelchen Fernsehsendungen zu sehen als großer Experte über das Leben von den beiden und hat schon in diesem Buch sehr viel ausgegraben von dem, was jetzt in den Epstein-Akten auch immer weiter bestätigt.
Aber es ist natürlich auch so, dass es auch keine große Kritik natürlich auch geht in Richtung Queen Elizabeth, ne? Auch nicht von beispielsweise von Prinz William. Also er würde ja niemals eine Kritik äußern, wie seine Großmutter hätte oder wie sie agiert hat im Fall Andrew, ne? Ich möchte gerne auf Prinz William nämlich kommen und zwar auch seine Mitsprache, ne? Er wollte ja schon offenbar früher viel drastische Schritte haben in Richtung Andrew, weil er möchte ja, wenn er mal dran ist, den Tisch frei haben, ne? Also mit dem ganzen Kram. Er möchte einfach alle Altlasten los sein, wenn er eben startet als König, ne?
Genau, also hier wurde auch vor kurzem veröffentlicht, dass William offenbar schon im vergangenen Jahr darauf gedrungen hatte, Andrew aus der Thronfolge auszuschließen. Mhm. Und das ist ein sehr kompliziertes Verfahren, weil eben nicht nur das britische Parlament, sondern alle Parlamente aller Länder, von denen Charles noch Staatsoberhaupt ist, da zustimmen müssten.
Das sind so 14 noch, ne? Sind das 14, noch? Und zwei genau. Haben ja schon gesagt, Neuseeland, Australien, haben gesagt, ja, wir würden das unterstützen, ne? Bisher.
Genau. Mhm. Also ich glaube jetzt gar nicht, dass das, dass die jetzt inhaltlich da nicht mitgehen würden, aber es ist einfach ein langer Prozess, da offiziell diese ganzen Zustimmungen einzuholen. Und dann hieß es jetzt nämlich noch, es wird jetzt abgewartet mit diesem Verfahren, bis diese polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Und das zieht sich natürlich alles wieder wahnsinnig. Also ich würde mal sagen, bis die Entscheidung fällt, ob nun Anklage erhoben wird gegen Andrew, weil man irgendetwas gefunden hat, worauf eine Anklage fußen könnte, das wird sich Monate, wenn nicht bis Jahre hinziehen. Ja. Und wenn dann eben diese Thronfolgeentzug erst dann im Anschluss kommt, dann dauert das auch noch ewig. Aber ja, wenigstens wird mal drüber gesprochen und es wird signalisiert, eigentlich wollen wir das alles. Und dann ist die Frage, ob man eben nur Andrew entfernt oder nicht vielleicht auch die beiden Töchter.
Genau, also Eugenie und Beatrice. Aber ich meine gerade Prinz William, ich meine bei den BAFTAs, ne, war er ja, ne, mit seiner Frau Catherine. Ja. Und da gab es die Frage, ob er schon Hamlet gesehen hätte, ne, diesen Film. Und dann hat er ja darauf geantwortet, er müsste in einer ruhigeren Stimmung sein. Es müsste ein bisschen ruhiger sein. Er wusste ja, dass da Journalisten sind und dass genau dieser Satz natürlich aufgegriffen wird und dass dieser Satz natürlich auch am nächsten Tag in den Zeitungen steht. Ne? Also ich glaube schon, dass auch in dieser Richtung schon auch, glaube ich, gerade Prinz William versucht auch schon mal so seine Flöcke einzuschlagen, sag ich jetzt mal, oder sozusagen, was er eigentlich darüber denkt, über alles, ne? So indirekt.
Ja,
ne?
Ich glaube, dass William extrem daran interessiert ist, möglichst schnell und gründlich aufzuräumen mit Andrew. Und was du jetzt gerade geschildert hast, diesen Vorgang da, dass man da sowas durchblicken lässt, was dann alle aufgreifen, das schildern Königshausberichterstatter, die hier eng mit dem Königshaus verbunden sind, schildern, dass in letzter Zeit so viel immer, also sagen wir mal so, gedroppt wurde. Mhm. Also Charles stellt sich ja nicht hin und sagt dies und das. Quellen sagen, der König habe sich geäußert. Mhm. So. Also das wird dann so in indirekter Rede wird das so weitergetragen, um eine Stimmung zu schildern. Und dieses Kommunikationsmittel, um es mal so zu nennen, dass das in letzter Zeit extrem bemüht worden wäre, um immer wieder zu schildern, wie groß eigentlich die Bestürzung im Palast ist. Und das ist halt deren Weg der Königsfamilie, um eben ja das, was sich bei ihnen abspielt, doch etwas transparent zu machen, ohne sich hinzustellen und es selbst zu sagen.
Mhm. Wobei ja auch einige fordern, dass sich König Charles hinstellt und sich, also so wie damals zum Tod von Lady Di, ne, hier sich hinstellt und was ans Volk richtet, ja, so eine Speech, ja, also wo ich so denke, ob das so das Kluge wäre. Ich glaube, man ist jetzt froh mit dem einen Statement kurz nach der Verhaftung, dass man erstmal so ein bisschen, ja, so Ruhe reingebracht hat, aber ja. Was würdest du davon halten, wenn er sich ins Fernsehen stellen würde oder fürs Fernsehen was machen würde oder für Social Media jetzt?
Also was soll er denn da genau sagen?
Ja, das ist ja die Frage, genau, zu sagen irgendwie, was sie vielleicht gewusst haben, weil die Frage ist ja immer, was haben die, sollen sich jetzt mal hinstellen? Es gibt ja auch Umfragen, dass einige sagen, ja, hier, die sollen jetzt endlich mal sagen, was haben sie gewusst, ja.
Und, also ne? Wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, also ich wusste übrigens seit 15 Jahren, dass mein Bruder unrechtmäßig Sex mit Virginia Giuffre hatte und im Übrigen wollte ich auch gleich sagen, dass ich abdanke, ab morgen macht's der William.
Ja, genau.
Also so würde das Szenario dann ja aussehen. Mhm. Also ich glaube, das Einzige, was sie jetzt im Moment eigentlich tun können, ist das, was sie auch immer wieder getan haben, dass sie immer wieder ihr Mitgefühl mit den Opfern ausdrücken. Mhm. Und ich meine, was man ja auch mal sehen muss, Camilla und auch Sophie, also die Frau von Edward, haben sich sehr das Feld von sexuellem Missbrauch von Frauen und überhaupt auch häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt, da sind sie extrem engagiert bei Organisationen, die sich darum kümmern. Und das war zum Beispiel, was hätte die Queen auch nicht gemacht. So, das war immer mehr so Vogelschutz und Blumenwinden.
Supermarkt eröffnen und so, ne? Ja, ist das so.
Also das hat natürlich eine soziale Aussage, dass jetzt plötzlich die Königsfamilie sich für Themen engagiert, auch Beschneidung und ähnliches, wo wirklich Punkte in der Gesellschaft betroffen sind.
Ja, eher die unangenehmen Themen, ne?
So, was tabuisiert wurde und wo doch eine Königin nicht zu einer Vergewaltigungscharity geht. Und das ist natürlich etwas, schon mal ein wichtiges Signal gewesen, dass Camilla das über Jahre jetzt schon aufgebaut hat. Und das konterkariert natürlich diese möglichen Taten von Andrew nochmal in ganz besonderer Weise. Mhm. Dass sie eben versuchen, als Königsfamilie an dieser Stelle aktiv Gutes zu tun und da den Scheinwerfer drauf zu richten. Und dann haben sie diesen Onkel, Bruder, Schwager, der ihnen diese Sache dann kaputt macht.
Ich meine, es ist ja auch gut, dass sie weiterhin diese Arbeit machen und sagen, wir sind in den Gedanken bei den Opfern. Aber dieses Keep calm and carry on, dieses System dann einfach auch wahrscheinlich das Beste für sie ist, ne? Die Termine weiterhin wahrzunehmen, was weiß ich, dass König Charles an dem Vormittag der Verhaftung dann oder am Mittag der Verhaftung dann die London Fashion Week eröffnet.
Und Anne war an dem Tag im Gefängnis.
Im Gefängnis, genau den Termin.
Ein offizieller Besuch im Gefängnis.
Ja, genau. Jetzt lachen wir drüber, aber man kann das nicht erfinden eigentlich, diesen Termin an diesem Tag, ja? Und ich meine, dieses Foto, das auch gemacht wurde von Andrew an dem Abend im Auto. Das ist auch ein historisches Foto, muss man sagen, ne?
Das ist auf jeden Fall ein historisches Foto. Hier wurde auch der Fotograf interviewt, der das gemacht hat. Mhm. Der sagte, man weiß ja überhaupt nicht, auf was man sich da einstellt. Mhm. Man weiß gar nicht, in welchem Auto er sitzt, wo er in diesem Auto sitzt, wann er rauskommt. Mhm. Und er sagte, er hätte ganz viele Probeschüsse gemacht bei Autos, die da schon rauskamen, um zu gucken, wie kann ich auch, wenn die Scheibe spiegelt, es war dunkel mit dem Blitz, wie kann ich möglichst den Autoinnenraum sichtbar machen? Und er sagte, er konnte es dann gar nicht glauben, als er dieses Foto gemacht hatte, dass man tatsächlich Andrew da hinten so sieht. Und hätte die Kollegen gefragt, ist das wirklich Andrew? Und die alle so, ja, du hast ihn erwischt. Ich habe in dem Moment nur gedacht, er kriegt es nicht mal hin, sich ordentlich vor den Fotografen zu verstecken, wenn er
ja,
auf der Bank sitzt.
Ja, das stimmt. Aber echt. Also ich hatte das Bild abends in der BBC gesehen. Ich dachte mir, das gibt es doch jetzt gerade nicht. Ne? Ist das echt? War so mein Gedanke. Ja. Der Fotograf, der ist ja auch Sportfotograf und der fotografiert auch viele, also bei Fußballspielen. Wahrscheinlich hat er auch schon gute Kamera in der Bewegung, ne, dass er das so klar hingekriegt hat. Ich meine, er hat ja auch, glaube ich, gesagt, er hatte einige Fehlschüsse, sage ich jetzt mal. Ne, und dann hat er dieses Foto hervorgebracht. Wahnsinn. Da gibt es wahrscheinlich einige Fotografen, die sagen, hätte ich das doch wohl auch. Der war doch schon im Hotel und wollte doch schon abreisen, ist aber nochmal hingefahren, ne, zur Polizeistation. Gut, und dieses Bild geht jetzt um die Welt und wurde ja auch vielfach als GIF und was weiß ich was alles genutzt schon, ne. Also, aber weißt du, ich überlege mir ja immer, was denkt König Charles, wenn er dieses Foto sieht? Und auch Königin Camilla. Also was geht in denen vor? Ich meine, die kriegen ja auch morgens die ganzen Zeitungen auf den Tisch gelegt, ja. Und dann kommt ihnen dieses Bild direkt entgegen, ja.
Naja, also sie haben vermutlich gehofft, dass am nächsten Tag wieder Camilla beim Händeschütteln auf der Titelseite ist. Und aber das Foto wird natürlich bleiben und wird zu allen möglichen Anlässen immer wieder abgedruckt werden. Und der Fotograf ist ein gemachter Mann.
Ja, das stimmt. Allerdings. Und es wird auch das Foto, das Episodenfoto dieser Podcast-Folge. Weil ich meine, das ist ja.
Hast du nicht was Schöneres?
Es ist sinnbildlich. Das muss man sagen. Es ist sinnbildlich für diesen Fall, ne?
Ja.
Und nochmal das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, wird die Monarchie das überstehen? Und wir wissen ja auch, dass gerade aus der Not My King-Bewegung rund um Graham Smith, der ja dieses Ganze ins Rollen gebracht hat, also gerade was Amtsmissbrauch betrifft, dass jetzt gerade auch diese Bewegung denkt, wir können jetzt die Gunst der Stunde nutzen und die Monarchie zu Fall bringen. Ne? Aber also ich bin der Meinung, das ist sehr, sehr schwierig und die müssen natürlich sich das Vertrauen erarbeiten, also die Royals. Wie siehst du das denn?
Ja, es gibt ja in Großbritannien die Bewegung Republic, die eben sagt, not my king, Charles ist nicht unser König. Und das sagen sie vor allen Dingen besonders laut, seit Charles im Amt ist. Ich sag mal, die Queen haben sie noch so ein bisschen in Ruhe gelassen. Mhm. Aber seit eben die nächste Generation am Amt ist, haben sie verstärkt ihre Initiative, dass sie eben Großbritannien in eine Republik umwandeln wollen. Und ich habe da auch schon mehrere Veranstaltungen mal von Republic besucht. Die haben sehr große Transparente und auch kluge Menschen, die da sagen, Entschuldigung, wir sind hier im 21. Jahrhundert, wir machen uns doch lächerlich mit so einer Erbmonarchie hier als Staatsoberhaupt. Aber es sind auch einfach nicht so wahnsinnig viele, die dann da zusammenkommen, muss man sagen. Und sie sind sehr systematisch inzwischen, dass sie Auftritte der Königsfamilie versuchen auch zu stören. Wenn Commonwealth Day ist oder so, stehen sie da mit ihren Transparenten vor der Kirche. Und auch wenn Charles irgendwo öffentlich auftritt. Und sie haben in der Tat, sie haben Strafanzeige gegen Andrew erstattet wegen Amtsmissbrauchs, eben nachdem diese Epstein-Akten öffentlich wurden. Und insofern, ja, arbeiten die an der republikanischen Idee und treiben sie voran, wo immer es geht. Das ist der eine Strang. Der andere Strang ist, wenn man sich die Meinungsumfragen anguckt, wie die Bevölkerung hinter dem Königshaus steht, dann ist natürlich bei den älteren Menschen ist das noch immer sehr, wird das sehr unterstützt und wird das für die richtige Staatsform gefunden. Und junge Menschen verlieren zunehmend das Interesse und sagen, das kann eigentlich nicht mehr so sein. Auch wenn sie jetzt gar nicht persönlich irgendwas gegen William und Kate haben, sondern die eigentlich auch ganz interessant finden, aber sagen, das ist eigentlich ehrlich gesagt nicht die Staatsform, mit der wir in die Zukunft gehen sollten. Also das Königshaus hat da ein demografisches Problem durch den demografischen Wandel, dass sie an Zustimmung verlieren werden. Und jetzt ist die Frage, wie sie die Kurve kriegen, um sich so zu modernisieren, dass vielleicht die Akzeptanz noch bleibt. Und Charles hat ja auch schon immer gesagt, er will das modernisieren, hat dann aber natürlich doch wieder so eine Krönung mit Pomp und Circumstance, wie sie andere Königshäuser in Europa seit über 100 Jahren nicht mehr inszeniert haben, gemacht. Und
ja, William will es ja kleiner haben, ne? Er will es ja reduzieren, ich glaube auf eine Stunde oder so. Also er möchte es schon ein bisschen downsizen, ne? Seine eigene Krönung.
Die Frage ist, die anderen haben gar keine Krönung mehr gehabt. Wenn wir uns hier an die Dänen erinnern, zuletzt, da saßen die irgendwie am Tisch und dann ist die Queen rausgegangen und der König ist reingekommen und das war's. Also einmal dieser Krönungsmoment dann natürlich, aber ich meine natürlich auch eher im Alltag. Also Charles hat ja schon angefangen, die Paläste zum Teil zu öffnen, also dass man Balmoral jetzt besuchen kann in Schottland, dass er neue Flügel im Buckingham-Palast geöffnet hat. Und ich meine, ein nächster denkbarer Schritt wäre, dass man sagt, Buckingham-Palast, da finden nur noch offizielle Empfänge statt. Da machen wir ein Riesenmuseum raus, räumen die ganzen Bilder, die im Keller der Tate liegen, hängen die da an die Wände, lassen da die Leute rein in die Gärten. Charles wohnt ohnehin in Clarence House. Ja. Also immer mehr Gebäude öffnen, der Öffentlichkeit zugänglich machen und auch in diesem Sinne downsizen und ebenso auch wieder Geld generieren für den Unterhalt und dass nicht alles auf Kosten der Staatskrone geht. Und natürlich überhaupt diese ganzen finanziellen Verwicklungen. Also das ist ein ganz großes Thema.
Das ist auch großes Thema, ne? Gerade in Großbritannien. Auch die Geschichte, wie viel Steuern werden bezahlt, weil wohl Prinz William ja nicht sagt, wie viel Steuern er bezahlt. Gerade so, was Cornwall betrifft und so, ne? Also ich meine, es ist auch ein kompliziertes Geflecht. Aber die Transparenz ist wahrscheinlich das A und O, ne?
Und das ist genau die Frage, wie sich das in Zukunft entwickelt. Jetzt auch wieder zurückkommt auf das Stichwort, im Parlament dürfen keine Fragen gestellt werden. Wie kann man die Königsfamilie dazu bringen, mit ihren Finanzen transparenter umzugehen? Es gibt ja auch so Fälle, wo den Liegenschaften gehören und irgendwelche am Ruin krebsenden NHS-Krankenhäuser müssen Miete zahlen an William oder Charles. Ja. Und dass man solche Sachen mal auf den Tisch legt und vor allen Dingen auch einstellt. Also manchen Institutionen einfach kein Geld mehr aus der Tasche ziehen.
Und man kommt ja eigentlich dann ganz weg von Andrew im Prinzip, ne? Also es ist ja ein ganz anderes Feld, was sich da öffnet. Also um überhaupt das Vertrauen wieder zurückzubekommen, ne? Also im Grunde ist dieser Fall Andrew was das Ganze auslöst, aber im Grunde viel, viel größere Ausmaße hat, ne? Was auch die Zukunft der Monarchie betrifft.
Ich würde mal sagen, Andrew ist ein zusätzlicher Mühlstein am Hals der Monarchie geworden, die ohnehin viele Fragen hätte beantworten müssen mit Blick auf die Zukunft. Wie sie es eben schafft, sich hier weiterhin so die Sympathien zu erhalten, dass sie weitergeführt wird. Und wobei ich jetzt auch mal sagen muss, ich stelle mir immer die Frage, wie denn ein Prozess aussehen würde, um tatsächlich die Monarchie zu kippen. Ja. Also da müsste es ja erstmal eine Mehrheit im Parlament geben, die den Beschluss fasst, wir wollen jetzt hier quasi die Verfassung ändern, auf dem unser Königreich bisher unsere konstitutionelle Monarchie fußt. Und den Augenblick möchte ich erstmal sehen, wenn sich im Parlament genug Leute zusammengefunden haben, die diesen Schritt gehen und wie dann überhaupt auch die technische Abwicklung aussieht. Und wer wird denn dann Staatsoberhaupt? Dann muss ja entschieden werden, was für ein System nehmen wir. Haben wir da einen Präsidenten oder wer bestimmt, wer dieser Präsident ist? Wer wird den wählen oder auswählen? Ja, ja. Ja. Und weil da einfach so viele technische Hürden und Klippen und Entscheidungen vorliegen, gehe ich jetzt niemals davon aus, dass da über Nacht irgendwie die Monarchie gestürzt wird. Aber ich glaube, es würde noch mal ein paar Jahrzehnte brauchen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube irgendwie, dass vielleicht das Prinz William noch König wird. Ja, aber das, was danach kommt, ne, ob George überhaupt noch König wird, wie sich die Welt weiterentwickeln wird, ne, das ist ja so die Frage. Natürlich hängen dann auch viele Privilegien dran, auch für viele andere Menschen im Land, ja, gerade in der Oberschicht, wenn jetzt die Monarchie abgeschafft werden würde.
Ja, man hat ja auch zum Beispiel immer noch das Oberhaus, was ja eben die zweite Kammer des Parlaments ist, wo ja nicht nur ernannte Peers, sondern auch eben noch ererbte Hereditary Peers drin sitzen, was natürlich auch alles hier noch mit dem gesellschaftlichen Klassensystem und so zu tun hat. Und da wird ja auch schon lange die Frage gestellt, wie kommen diese nicht gewählten Menschen in eine parlamentarische Kammer? Und das ist eigentlich auch was hier immer wieder in Frage gestellt wurde, aber auch seit Jahrzehnten hat sich niemand dazu durchgerungen, das tatsächlich mal
dran zu gehen,
zu lösen, diese Frage.
Ja, genau. Ja, Gabi, normalerweise mache ich ja in diesem Podcast immer eine Tea Time. Ich glaube, wir würden jetzt kurz mal durchatmen. Ich würde kurz einen Schluck trinken, du wahrscheinlich auch. Hast du Tee? Du bist ja in London. Ich habe jetzt nur Wasser.
Ehrlich gesagt, ich habe hier eher so einen Kaffee. Ich mache jetzt Coffee Time.
Ja, mach du Coffee Time. Ich mache Water Time, weil normalerweise haben wir immer Earl Grey bei uns.
Okay.
Ja, natürlich. Und ich nutze die Tea Time immer für einen Teaser auf einen anderen Podcast, auf einen ARD-Podcast, und zwar zum Thema Epstein-Files. Wenn ihr euch noch näher damit beschäftigen wollt, dann empfehle ich euch Mitreden Deutschland diskutiert und die Folge Epstein-Files – Chance auf Gerechtigkeit. Denn da werden die Epstein-Files eingeordnet, ihre politische Dimension beleuchtet, und es geht um die Informationsflut und Sensationslust in den sozialen Medien.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass es da Kollegen gibt, die
unbedingt
das alles systematisch durcharbeiten und uns die wichtigsten Sachen dann anzeigen.
Ja, und ich meine, es wird noch ganz viel rauskommen. Ich meine, es ist ja auch kleckerlisweise, was wir zum Beispiel in Sachen Fergie haben, ja, die tiefe Verstrickung mit Epstein, diese Mails, ne, da kommt ja auch mal wieder was raus, wo ich mir denke, mein Gott, ja, Geld ist geflossen von Epstein, hat mal offenbar das Konto ausgebügelt, das Minus, ja, oder Flüge wollte sie haben, die bezahlt werden nach Amerika, und dann wollte sie auch noch, dass er sie heiratet. Schlimmer geht's nimmer, um es mal so zu sagen, oder?
Ja, das war schon relativ entlarvend, diese E-Mails von Fergie an Epstein zu lesen, dass sie ihn immer wieder um Geld angebettelt hat, dass sie ihm auch vorgeschlagen hat, dass sie doch für ihn arbeiten könnte und er nicht einen Job für sie hätte. Und jetzt kam ihr noch eine neue Geschichte die letzten Tage, wo es heißt, dass sie sich mit ihm getroffen hätte, während er quasi als Freigänger noch in Haft saß und ihn auch getroffen hat, um zu fragen, wie kann ich denn wohl Geld verdienen und was für einen Job könnte ich denn mal machen? Und nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, 5 Tage danach, mit ihren beiden Töchtern, hat sie mit ihm seine Freilassung bei einem Abendessen gefeiert. Ja, und diese komplette Distanzlosigkeit, sich an ihn heranwerfen, weil er einfach immer wieder Geld locker gemacht hat, und dieses komplett darüber hinwegsehen, weshalb er im Gefängnis saß, und das ist natürlich schon frappierend.
Ja, natürlich. Und die Frage nach Prinzessin Eugenie und Beatrice, ne, die ja mitgeflogen sind mit der Mutter nach Amerika, und ich meine, die waren ja dann auch schon volljährig, aber was haben die gewusst? Zu wen fahren wir jetzt eigentlich? Ah, Jeffrey Epstein, war da vielleicht was? Das war ja auch, nachdem er dann wieder frei war, nach seiner Verurteilung. Was machen die da? Welche Rolle spielen die da in dieser ganzen Geschichte? Ne?
Genau, und auch vor vor allen Dingen, wie werden sie eigentlich zur Rechenschaft gezogen? Also mein Eindruck ist auch, sie waren 19 und 20 Jahre alt, als sie da mit bei dem Wir feiern die Freilassung von Jeffrey Epstein waren. Also sie hätten wissen können, wer das ist und hätten eine eigene Meinung dazu haben können, aber haben sich natürlich wie ihre Eltern auch, ich meine, sie kannten es ja letzten Endes nicht anders, in diesen Kreisel ziehen lassen da gibt es immer mal wieder Geld und der hat Kontakte und dann gibt es ja auch immer so E-Mails, dass Epstein Fergie geschrieben hat, kann nicht mal eins von den Mädchen hier einen Freund in London durch den Palast führen, der da vorbeikommt, also haben sich da auch irgendwie anstellen lassen und sind ja auch beide jetzt noch auf Platz 9 und 12 der Thronfolge im Moment und es gibt auch Gerüchte, dass Andrew sich bereit erklärt hat, aus der Royal Lodge nach Sandringham umzuziehen, gegen die Zusage aus der Königsfamilie, dass die beiden Töchter in Ruhe gelassen werden und ihre Titel behalten dürfen und nicht geächtet werden. Und die Frage ist aber, ob eben es nicht klug wäre, von der Königsfamilie die beiden auch mit sehr weit nach hinten zu schieben und nicht mehr zum Weihnachtsspaziergang vor der Kirche mit den beiden aufzutauchen. Die sind ja auch keine Working Royals. Also die sind ja beide mit sehr reichen Männern verheiratet, haben ja beide Jobs, haben es wie ja ihre Mutter Fergie auch in exzellenter Weise verstanden, ihre königliche Verbindung nach wie vor zum Geldverdienen und für Reputationen zu nutzen. Also zum Beispiel, wenn die da in Davos auftauchen auf dem Weltwirtschaftsforum, dann ist Beatrice da in erster Linie als Wirtschaftsberaterin. Aber natürlich ist sie Her Royal Highness Princess Beatrice. Ja, und das ist das, warum Leute sie vielleicht besonders interessant finden. Und Fergie ist ja im Grunde auch so eine Wiedergängerin, die es immer wieder geschafft hat, sich wirklich aus dem tiefsten Schlamassel wieder nach oben zu arbeiten.
Absolut.
Es fing ja mal damit an, zum Beispiel, dass sie ja Andrew in Anführungsstrichen verkauft hat an einen vermeintlichen Scheich, der fragte, wenn er Geld bezahlt, ob er dann mal Andrew treffen könnte. Und dann war das aber leider ein verkleideter Journalist und das war halt einfach wahnsinnig peinlich. Und dann nach dem ganzen Andrew-Absturz hatte sie sich ja eine eigene Karriere aufgebaut, hat Kinderbücher geschrieben, war da sehr erfolgreich.
Hat auch vieles zu Geld gemacht. Ich sah sie mal, als ich in London war, im Fernsehen, im Frühstücksfernsehen und da hat sie irgendwelche Dinge verkauft, Dekoration, Kerzen,
sie hat,
alles.
Sie hatte so eine Duchess, also so wie Meghan ihre Marmelade hatte, Fergie auch ihre Duchess-Collection. Und ich erinnere mich noch, ich habe zu ihrem 65. Geburtstag einen Beitrag gemacht, das war im Oktober 24. Und da hatte sie eigentlich wieder ein ganz gutes Standing erreicht, weil sie hatte ja zwei Krebserkrankungen und da hat sie sehr offen drüber geredet und wurde als Vorbild für eben hier Krebs-Awareness, Bewusstsein und Früherkennung wurde gefeiert, dass sie da so drüber spricht. Aber als jetzt der nächste Downfall kam und als vor allen Dingen auch ihre persönlichen E-Mails und ihre Art, wie sie mit Epstein umgegangen ist, öffentlich wurde, da ist ja ihr letztes Buch ist nicht in den Verkauf gegangen, sondern wurde geschreddert. Der Verlag hat sich komplett davon zurückgezogen. Und ihre Charities haben jetzt auch dicht gemacht.
Ja, genau. Und ich meine, weil du gerade Charities ansprichst, Eugenie hat ja mitgegründet die Anti-Slavery Collective. Ja. Ne? Die haben sich noch nicht so distanziert, aber da wird wahrscheinlich auch noch was passieren, gehe ich von aus.
Da passiert im Moment nichts. Mhm. Also im Social Media ist seit Wochen nichts mehr passiert. Journalisten, die da mal hinfahren wollten, haben festgestellt, dass die Adresse nur so eine Briefkastenfirma ist und dass sowieso einiges irgendwie dubios ist, dass irgendwie ein Großteil der Spenden für Gehälter ausgegeben wurde. Also da wird jetzt gerade sehr gegraben und mein Eindruck ist, dass man von dieser Charity möglicherweise bald nicht mehr so viel hören wird.
Ja, das glaube ich auch. Also mich wundert es, dass so lange noch es so ruhig ist, dass nicht schon viel früher jetzt irgendwie mal was da passiert ist. Aber ja, alle mit drin. Ich sag ja immer, es kommt immer alles irgendwann raus. Das Ende ist noch nicht erreicht, ist meine Prognose.
Nein, auf gar keinen Fall, weil wir wissen ja auch noch gar nicht, wie es mit den Dingen weitergeht, die jetzt im Raum stehen. Eben, ob es bei Andrew zu einer Anklage kommen wird, jetzt wegen dieser wirtschaftlichen Vergehen, in Anführungsstrichen, und was da eventuell doch noch mit sexuellem Missbrauch zutage kommt. Also ja, die Geschichte geht, glaube ich, noch ziemlich intensiv weiter.
Und ich meine, es geht auch dieses Thema Personenschützer der Königsfamilie, dass sie halt auch mal aussagen, weil sie ja auch einiges wissen könnten, ne? Und wichtige Beweise haben könnten, was sozusagen passiert sein könnte, ne?
Ja. Mein Eindruck ist auch, dass die natürlich so ein bisschen zwischen Baum und Borke sind, weil sie natürlich einerseits auch eine Verschwiegenheitsverpflichtung hatten, also dass sie da alles zu vertraulich zu behandeln hatten, was sie mit Andrew erlebt haben. Und so wie ich das verstanden habe, müssten sie jetzt erstmal davon entbunden werden, wenn sie dann irgendwo aussagen sollten. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass das eine unglaublich unangenehme Situation ist für diese Personenschützer, die das ohnehin alle irgendwie mitmachen mussten. Mhm. Und dann auch gibt es so eine Episode, wo Epstein den einen in seinem New Yorker Haus quasi als Türsteher verdonnert hat an so einem Partyabend. Oh, sagte hier, du machst mal die Tür. Oh. Wenn der Woody Allen kommt, der soll mal gleich nach oben durchgehen. So. Mhm. Also, dass die da eingespannt wurden, sich nicht dagegen wehren konnten, sich ja vermutlich auch gegen Andrew nicht wehren konnten, wenn wir bedenken, was für ein Typ er war, dass sie da lieber die Klappe gehalten haben und jetzt eben zu Kronzeugen von Dingen würden, über die sie vielleicht lieber auch nicht mehr reden würden.
Ja, natürlich. Und ich glaube, gerade Andrew Lowney hat, glaube ich, erzählt, dass ein Personenschützer wohl was aussagen wollte oder reden wollte und dass dann gesagt wurde, wenn du das machst, wirst du irgendwo versetzt nach irgendeinem schnöden Küstenort oder so, wenn es gut läuft. Ne? Ja. Also, dass es da diese Drohungen gab.
Ja, und aber ich meine, diese Geschichte, auch was die Polizei angeht, also es gibt, glaube ich, im Moment 9 oder 10 verschiedene Dienststellen, die in Sachen Epstein-Files hier in verschiedenen Regionen des Landes auch ermitteln, Hinweisen nachgehen. Und was ja hier auch vielen Briten hat die Augen aufreißen lassen, war diese Geschichte, dass Epstein ja offenbar Großbritannien so als Umschlagsplatz für Frauenhandel benutzt hat. Mhm. Also da hat sich der ehemalige Premierminister Gordon Brown jetzt zuletzt sehr verdient gemacht hat, indem er da auch mal Dinge nochmal aufgeschrieben hat und auch sich an die Polizei gewandt hat und gesagt hat, das müssen wir alles untersuchen. Mhm. Dass bis zu 90 Frauen über britische Flughäfen, darunter auch Royal Air Force Stützpunkte eingeschleust wurden aus Osteuropa, die dann umgestiegen sind, weil sie so einfacher aus UK in die USA gekommen sind als aus der ursprünglichen Destination. Ja. Das aber auch da, das müssen ja viele Menschen gesehen haben, wie da irgendwie Frauen angeflogen kamen, die wurden dann in ein neues Flugzeug gesetzt. Mhm. Da wurden noch nicht mal Namen erfasst, da stand nur Female Passenger. Und also hier haben auch an anderer Stelle, das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Andrew zu tun, haben Behörden, offizielle Stellen die Augen zugemacht, keine Fragen gestellt. Mhm. Und ich glaube, auch das wird noch ein großes Ding sein, was hier an anderen Stellen schiefgelaufen ist im Zusammenhang mit der Epstein-Geschichte.
Ja, es wird uns weiterhin begleiten.
Und wenn ich das auch nochmal sagen darf, das geht ja bei uns sogar bis zum Premierminister. Es gab hier ja Tage, an denen wir dachten, dass Premierminister Keir Starmer zurücktreten musste, weil er Peter Mandelson zum Botschafter in den USA ernannt hat und dann kam raus, wie der ja auch mit Epstein gekummelt hat und völlig distanzlos im Bademantel mit ihm zusammengesessen hat und ihm ja auch vertrauliche Unterlagen zugesteckt haben soll. Also im Grunde genau der gleiche Sachverhalt wie bei Andrew, nur dass die, glaube ich, bei Mandelson noch etwas vertraulicher waren. Mhm. So. Und jetzt gerät hier also der Starmer, der Premierminister, ins Wanken, weil er diesen Mandelson ernannt hat, den er aber letztes Jahr, nachdem die ersten Peinlichkeiten mit Epstein rauskamen, schon wieder abgezogen hat. Während in den USA lauter Politiker rumstolzieren, die ständig in den Epstein-Akten auftauchen. In Klammern, Starmer hat den Epstein mutmaßlich nie getroffen. Sein Name taucht in den Akten nicht auf. Mhm. Wenn der zu Fall kommen würde, aber diese ganzen Politiker in den USA weiter rumstolzieren und es keinen Ankläger gibt und keiner mal die Fragen stellt, was haben die denn eigentlich gemacht und gewusst, da interessiert das keinen. Und hier kommt unser Premierminister ins Wanken. Mhm. Das finde ich schon eine ziemlich heftige Geschichte.
Also weite, weite Kreise. Andrew ist nur ein Teil davon, von allem. Aber trotzdem, es ist ein absoluter Imageschaden fürs Königshaus. Ich meine, ein Politiker hatte gesagt, das Land ist beschmutzt worden durch Andrew. Ich bin gespannt, was da rausgeht. Und vor allen Dingen, wie sich die Königsfamilie weiterhin verhält. Ob sie weiterhin keep calm and carry on wahrscheinlich das weiterführen werden. Was sollen sie auch anderes machen? Hast du ja so gut gesagt. Die haben ja eigentlich gar keine andere Wahl, wenn du so willst, ne? Als ihre Pflichten weiterhin tun. Hat ja auch Charles in seinem Statement gesagt, ne, dass er weiterhin dem Volke verpflichtet ist und auch weiter im Dienste unterwegs ist, ne, sinngemäß.
Ja. Und trotzdem ein paar aktive Schritte in Richtung mehr Transparenz und so, da, die könnten sie doch tatsächlich noch gehen.
Absolut, absolut. Ja, liebe Gabi, ich danke dir für dieses Gespräch und deine Einschätzungen. Direkt aus London bist ja ganz nah dran. Ich glaube, es hat uns sehr weitergebracht, dieses Gespräch.
My pleasure.
Oh, yes. Und ja, und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Sagt es weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, denn dann verpasst ihr keine Folge. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn ihr diese Folge gerade in der ARD-Audiothek gehört habt, dann ändert sich in den nächsten Tagen der Name eurer App, denn aus der ARD-Audiothek wird ARD Sounds. Und natürlich findet ihr auch in der neuen ARD Sounds App meinen Podcast unter dem gewohnten Namen. Also meldet euch bei mir, wenn ihr Vorschläge habt oder einfach nur Feedback geben möchtet. Und liebe Gabi, machst du auch ganz gut. Liebe Grüße nach London.
Thank you. Bye bye.
Ciao, Gabi. Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.
Ja.